Ho, ho, ho. Roströtlisberger Hockeytag, Staffel 2, Folge 13. Wir haben fein ein bisschen gebügelt in diesem Jahr, Thomas. Wir haben dieses Jahr die Saison, die zweite Staffel gestartet mit der Saisonvorschau mit Adrian Bügel und dem Klaus Zog von Watson. Und wir haben die noch so gerne für das Christmas-Special zurück in unserer Runde. Guten Morgen, die Herren.
Morgen.
Danke. Guten Morgen.
Wie geht's euch, Klaus?
Gut, ja, aufmögen.
Bist du schon nicht so der Frühaufsteher?
Es kommt drauf ab. Oben vor
im Alter, habe ich gemeint.
Nein.
Dann ist eben dein Job passt auch besser zu dir, oder? Mit Abendspiel und Zeug und Sachen. Adrian, wie geht's dir?
Wunderbar.
Vorweihnachtlichen Superstress?
Ja, etwa gleich wie immer. Wobei, beim 1. Dezember meistens noch okay.
Gut.
Stress angeht.
Thomas, bei dir weiss ich's.
Ja, einfach immer überfordert, latent.
Konstant überfordert.
Das hat nichts mit dem Dezember zu tun, das ist einfach immer, das ist mein Leben.
Ich würde sagen, das ist 2025, aber ihr könnt so weiter genau. Auf Jahrzehnte, auf Jahrhunderttausend.
Nein, es geht gut, danke für die Nachfrage.
Sehr schön. Herrschaften, wie seht ihr die National League bis dahin? Klaus darf anfangen, dann Adrian, dann Thomas, dann ich.
Sehr gut, sehr unterhaltsam, sehr ausgeglichen. Das Niveau ist gut. Natürlich hat man nicht immer ein Top-Match, aber das ist jeder Liga verwalten so. Ich würde sogar sagen, besser hätte es eigentlich gar nicht können sein, wenn er bis jetzt.
Und das sagt der Mann, der schon sehr viel Erfahrung hat und die erste Liga verfolgt hat. Adrian?
Ja, sehr gut, sehr attraktiv, auch irgendwie sehr unerwartet in vielen Fällen. Also ich habe das Gefühl, das Jahr ist bis jetzt überhaupt nicht so gelaufen, wenn ich, oder die Saison ist überhaupt nicht so gelaufen, wenn ich das erwartet habe. Aber,
wie du das tippet hast, wir kommen wieder zu. Thomas?
Ja, auch. Also unterhaltend und gut. Entertainment-Niveau sehr hoch in unserer Liga. Und in Bezug auf was bis jetzt in der Rangliste passiert ist, bin ich nicht so überrascht. Die Ausnahme von Davos, wo ich nicht so stark gedacht habe. Und Lugano hat jetzt aufgetragen, aber eigentlich hat es relativ viele Mannschaften, die ungefähr dort sind. Wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwann wird das noch aufgedeckt, wer was tippt hat. Aber ich habe das Gefühl, ich bin da nicht so schlecht bei den Leuten.
Du hast, glaube ich, recht gut tippt. Komm, jetzt, wir gehen durch die 14 Teams und gleichen das mit unseren Saisonprognosen ab. Es geht mehr um Teams und unsere Einschätzung. Jetzt auch um unsere Prognosen und gleich ist es noch lustig und gibt es eben den einen oder anderen Anhaltspunkt. Das machen wir per Mittwoch. Also noch ohne Spiel vom Mittwoch haben. Das ist noch wichtig. So gehen wir durch die Tabellen durch und starten unger und gehen dann ob sie. Zuungerst haben wir den HCA schon auf Platz 14. Hey, 3 von 4 auf Platz 14 tippt. Einzig der Adrian hat sie auf Platz 13 tippt. Bist du enttäuscht vorne?
Jein. Ich habe ja eigentlich nicht unbedingt tippt, dass Aschua besser wird, sondern dass ein anderes Team schlechter wird sein. Zu dem kommen wir dann noch. Mhm. Ja, es ist irgendwie schon das zweite Mal, wo ich Aschua nicht auf den letzten Platz tippe. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den ich nicht mehr mache. Also es ist schon... Ich finde es schon enttäuschend, wie sie spielen, ja. Und man muss sich wirklich fragen, finde ich, ob das Team in dieser Liga überhaupt noch etwas verloren hat, wenn es so weitergeht.
Klaus?
Ja, also das letzte Team überrascht mich nicht, wobei die gehören durchaus in die Liga. Also sie haben überraschende Resultate, sie haben eine Steigerung drin, seit sie wieder Goalie aufgerüstet haben mit dem Keller. Sie haben ein paar gute Ausländer. Ob sie vom letzten Platz je wegkommen, ist fraglich. Aber sie sind, ich würde jetzt mal sagen, folkloristische Fahrtopfer, die regelmässig die bestrafen, die sie nicht ernst nehmen.
Ein folkloristischer Fahrtopfer. Was für ein Fahrtopfer? Rein sprachlich für unsere Sendung, Thomas?
Ich finde Adrian nicht so schlecht tippt, weil sie sind wirklich besser geworden. Und ich denke auch, seit der Keller, finde ich, ein Schlüsseltransfer. Das ist ein sehr guter Goalie mit grossem Potenzial. Und seit der Turkulainen zurück ist, sind sie eigentlich kompetitiver geworden und eigentlich gar nicht mehr so schlecht, wie man immer meint, obwohl sie immer noch viel Rückstand. Von dort her gesehen, also ich habe es auch auf dem letzten Platz tippt und sie sind auf dem letzten Platz, aber sie sind besser geworden, wie der Klaus gesagt hat. Ja.
Schon, aber wenn es besser wurde, nachher immer noch 10 Punkte Rückstand auf der zweitletzte ist, also ich weiss ja nicht.
Ja, aber das ist noch aus der Zeit vor Keller, vor Tuchelainen.
Ja, und der Abstand, man muss auch sagen, der Abstand zum SCB ist gar nicht mehr so gross. Also kann man es ja positiv werden.
Auch ein gutes Team sind. Wir kommen zum SCB viel früher in dieser Sendung, als wir gemeint haben, weil sie weiter unten sind. Bei Aschua wollte ich nur noch das sagen, und das sind manchmal noch schöne Anekdoten. Ich habe Aschua, es ist ein Zeitchen her, irgendwo im Herbst kommentiert, in der Aschua in Bohonsui, ich glaube, es ging Ambri war, wo sie nach ein paar Minuten sie 2-0 in Front waren und die Herren Honka, Turkuleinen und Nettinnen haben gezaubert. Also zwei super schöne Goal und Bude hat brennt. Und dann habe ich auch gedacht, das ist genau der kulturelle Farbtupfer. Also wenn der auch stimmt, ist es definitiv eine Bereicherung für die Liga. Aber sie müssen irgendwann mal ein bisschen das Zeug an Boden bringen und ein bisschen durch die Saison durchbringen, dass immerhin der Abstand nicht mehr so gross ist. Aber ja, wahrscheinlich Adrian Tipp ist der nächste Saison wieder auf den letzten Platz. Und dann!
Ja, und man muss auch noch sagen, Aschua ist der einzige Club, den ich je gesehen habe in der National League oder in der früheren Nationalliga, der Kultur vom Verlieren entwickelt hat. Also, du verlierst meistens, aber es verkehrt nicht. Die Mannschaft arbeitet weiter, das Publikum kommt. Wirtschaftlich bleiben sie stabil. Das ist eigentlich noch schwieriger, wenn der Gang gewinnen, Gang verlieren und gleich noch intakt bleiben.
Definitiv. Das ist ohne Leistung. Tönt ein bisschen nach Loser-Mentalität, aber charakterlich eigentlich noch schön. Der Thomas hat auch schon auf Platz 14 gesetzt. Sie sind auf Platz 14. Der Thomas hat Kloten auf Platz 13 gesetzt. Das war deine negative Überraschung. Die sind auch auf Platz 13. Darum kannst du mit Kloten eröffnen, Thomas.
Ja, also einfach erwartungsgemäß mehr oder weniger, obwohl sie sind auch kompetitiv. Verlieren sie oft Spiele, die sie vielleicht nicht unbedingt hätten sollen verlieren, aber sie haben schon ein bisschen offensive Blutarmut. Und sie können vielleicht noch einen Rang 2 führen kommen, aber ich tippe auch Ende Saison immer noch das Gleiche. Ja.
Klaus, der ist auf dem 12. Platz, der ist 13. im Moment.
Ja, das Problem in Kloten ist eigentlich rasch erkennbar. Die Ausländer sind zu wenig gut. Also, letzte Saison waren die Ausländer besser gewesen. Und ein Team in Kloten steht okay mit den Ausländern. Und dort können sie etwas korrigieren auf nächste Saison. Sonst gibt es kein Verbesserungspotenzial.
Adrian, wir sind beide auf dem 9. Platz. Haben sie ein bisschen besser gesehen? Wieso sind wir falsch?
Ja, ich habe eigentlich das Gleiche aufgeschrieben, wie der Klaus jetzt gesagt hat. Die Ausländer sind sackschwach und ein Team wie Kloten kann sich wirklich nicht leisten, dass die Ausländer nicht performen. Und ja, ich weiss nicht, vielleicht läuft irgendwann die Zeit von Lauri Marjamäki auch ab, ich weiss es nicht, aber ja.
Ich mache mich noch erinnern.
Der Sportchef ist natürlich gefordert. Ja. Er muss die Ausländer rekrutieren. Also, ja.
Das genau dort, mal ich mich noch erinnern, ich habe Kloten und Rapperswil gegenübergesetzt und das Gefühl habe, Kloten hat mehr Stabilität, wie eben der Schödler, der Sportchef und oder Marjamäki, der Coach, irgendwie das zusammen werden schaukeln. Und ja, das ist aber wie dir
sagt. Sie sind viel feiner, oder? Mhm. Habe ich das richtig im Kopf, Kloten? Ich bin natürlich jetzt nicht ganz so nah dran wie ich.
Puhaka
und Coach. Und das ist vielleicht manchmal ein bisschen ein Problem, oder? Wenn du einen finnischen Coach hast, oder ein schwedischer Coach, dann sieht man sehr oft, dass man dann auch finnische Ausländer oder schwedische Ausländer hat bei den schwedischen Coaches. Und dann, das ist dann der Verdacht wieder nah, dass dann eben die Coaches die Ausländer rekrutieren, statt der Sportchef. Und das ist meiner Meinung nach, wenn es so ist, das ist jetzt nur das Gerücht, dann ist das Problem.
Also das Problem ist in dem Fall der Sportchef. Er ist der Vorgesetzte vom Trainer, er unterschreibt die Verträge. Und sonst müsste eigentlich Nationalität nicht unbedingt eine Rolle spielen, sondern Qualität. Und das ist klar, Kanadier sind auch so. Man schaut zueinander, man hilft einander und dann muss halt eine starke Sportchef-Linie durchsetzen.
Kann auch ein Vorteil sein, natürlich, oder? Wenn jetzt ein, ein Coach einen langjährigen Vertrag hat und so eine Ikone ist wie ein Arnold Helgurto, dann macht es vielleicht Sinn, oder, wenn der Coach die Spieler mitrekrutiert oder vor allem auch rekrutiert.
Ja,
also, aber im Normalfall eben nicht, oder, weil die Halbwertszeit von einem Coach ist vielleicht 2,5 Jahre oder 2,5 Saisons. Und wenn jetzt der Mario Mäcki geht, dann müssen sie wieder alles neue Ausländer holen.
Ja, wobei in Bern hat man gesehen, mit dem Merelä, das ist ein Spieler, den der Trainer praktisch musste aufzwingen. Die haben beim SCB nicht einmal gewusst, dass es den Spieler gibt. Und das ist heute der Beste von denen.
Eben, das kann auch, mal positiv sein, oder? Aber wenn jetzt ein nordamerikanischer Coach kommt, vielleicht bei Bern, einfach jetzt, ich gehe nicht davon aus, dass das ist, ich glaube, es ist ein Schweizer, aber dann wird der vielleicht wieder Kanadier wählen. Und wenn findet irgendein Haar in der Suppe beim Merelä, oder? Das ist oft ein kleines Problem. Das ist immer ein neuer Coach, ganz neue Mannschaft.
Kommen die Freunde, fließt der Übergang zu Claude. Dann wollte ich sagen, dass immer hinter Hue und der Fadani der verletzte Weber im Goal einigermaßen gut hersetzt. Oder? Noch so ein Pluszeichen. Aber dann möchte ich die wilden alten Röstli springen lassen. Wir kommen zum 12. Platz, zum Schlitzerclub Bern. Wo Klaus, du und ich haben gesehen, negative Überraschung von der Saison. Da haben wir mehr als recht gehabt, aber wir haben sie beide auf Platz 6 gesetzt. In unserem Schatten, gar nicht so des grossen Mundes voll, hat sie der Thomas Rost auf Platz 7 gestellt. Also negative Überraschungen haben wir sie erwähnt, aber du warst eigentlich noch pessimistischer gewesen für den Thomas. Wir starten gleich mit dem Klaus.
Ja, also ein Absturz auf so ein Absturz ist nicht vorausgesetzt gewesen. Es ist einfach schlimmer, als man sich vorstellen konnte. Es ist eine Führungslosigkeit von zuoberst bis zuunterst. Der GM, der Marc Lüthi, der mit dem Stadionprojekt nicht vorankommt. Zwei Sportchefs, die der eine, der Diego Pececci, denen gut tut, aber alleine nicht entscheiden kann. Der Martin Plus, der nie entscheiden kann. Sehr wie gesehen und her. Nicht 6 gute Ausländer, die unabdingbar sind, damit die Mannschaft reiht. Ein Trainer, der von Anfang an Kabine gegen sich hatte, und es jetzt niemand merkt. Also, schlimmer hätte es nicht kommen können und es kann eigentlich immer noch besser kommen.
Adrian?
Ja, ich glaube, wer Watson liest, der hat schon etwas gesehen zum SCB bei uns, sowohl der Klaus als auch ich haben uns schon mit dieser Mannschaft auseinandergesetzt. Ich meine, das Fazit ist relativ klar, die Mannschaft ist einfach zu wenig gut, sie ist zu alt, sie ist zu wenig talentiert, schlecht zusammengestellt. Was ich mich schon ein bisschen frage, ist, warum sind Spieler, die an anderen Orten performen, wie einen Bemström oder einen Altonen, plötzlich so schlecht oder einfach keine Faktoren mehr, wenn sie auf Bern kommen. Das ist noch Leitz an der Führungslosigkeit, die der Klaus angetönt hat. Oder gibt es irgendwie andere Gründe? Ich weiß es nicht.
Also die Führungslosigkeit ist ein absolut zentraler Faktor. Wenn man oben nicht weiss, was man will, dann weiss man es unten auch nicht. Und es ist einfach der Klassiker, oder? Das Interview vom Captain, vom Untersander, wo in einem Interview, wo der Club gegengelesen hat, der Kommunikationschef freigegeben hat, gesagt hat, müssen wir da immer erst sein. Das ist die Antwort auf alles. Müssen wir da immer erst sein? Der Lohn kommt ja gleich, die Leute kommen, die Sonne geht auf, Kinder können in die Schule. Hey, warum müssen wir da gang erst sein? Und die Leistungskultur, die wieder rauszubringen, das wird die ganz grosse Herausforderung sein. Weil jeder Trainer, der es probiert, der wird scheitern, weil er die Kabine gegen sich hat. Vielleicht, dass wenn jetzt die jungen Spieler kommen, dass das etwas ändert. Aber mit dieser Führung, und es ist einfach Quittung, wir reden von Führung, nach 3 Titel in 4 Jahren ist die Mentalität von Sportchef. Ja, wir wissen, wie es geht. Wir sind kein Sportchef. Jetzt machen wir doch mal einen Gag auf dem Sportchefposten. Jetzt bringen wir eine Frau. Das ist gerade schon schön im Trend der Zeit. Ja, hey, dann nehmen wir noch das und noch einen. Das geht einfach nicht, auch nicht beim SCB. Das ist, so ist noch nie grösser Wahn gestraft worden wie in Bern.
Thomas?
Ja, also ich habe auf dem 7. Platz gehabt. Von dort her habe ich erwartet, dass sie letztes Jahr überperformt haben. Von dort her keine Überraschung. Und vielleicht eine These von mir in Antwort zu unserem Adrian, wieso das Spieler plötzlich schlechter performen. Eine These von mir ist, wie ich Trainer beurteile. Vielleicht nur teilweise in Bezug auf Ranglisten oder Erwartungen im Verhältnis zum Roster, das sie haben. Sondern ich probiere immer zu schauen, gibt es Spieler bei einem Trainer, die ihre Karrieresaison zum Beispiel hatten oder die überperformen im Vergleich zu, wenn sie bei anderen Trainern in anderen Teams gespielt haben. Oder eben auch umgekehrt, gibt es Spieler, die viel schlechter sind bei einem Trainer als sonst irgendwo. Und von mir aus gesehen ist dann halt schon auch Thesen oder ein Indiz, dass auf der Trainerposition oder dass mindestens die Spieler nicht zu dem Trainerteam passt haben.
Ich finde, das sind die zwei Punkte, die man dann notiert. Das eine ist, ich finde, so ein ganz wichtiger Punkt, Adrian, wie ich für mich selber die Organisationen bewerte. Machen sie Spieler besser oder schlechter? In dem Moment, wo sie reinkommen und dort, wo sie rausgehen. Wo gehen sie? Als gutes Gegenbeispiel finde ich zum Beispiel Langnau, oder, wo er Phil Baltisberger holt und ihn noch weiterentwickelt, wo er Dario Rohrbach holt und ihn viel weiter oben qualitativ wieder ausspuckt, oder, als seine Hey geholt hatte. Und das ist bei Bern definitiv so. Ich habe das Gefühl, genau das hat mit der Stringenz innerhalb von der Organisation zu tun. Ist es für einen Spieler, der neu in so eine Organisation kommt, einfach die Sprache von dem Club zu lernen? Weiss er, was ist die Strategie vom Club? Was will der Coach? Was muss ich da hier machen?
Und ja, das ist Schlüssel, wie ich gesagt habe, das ist Führung. Aber wenn die oben nicht wissen, was sie wollen, wie soll der Junge, der Spieler, wissen, was sie wollen? Es ist ganz einfach.
Eine Strategie, die, glaube ich, immer noch nicht da ist, oder? Oder wo hast du das Gefühl, los, geht es weiter? Es müsste ja anfangen mit so, jetzt holen wir einen Coach, wo wir es so spielen wollen, wo wir möglichst lang uns ein neues Kleid geben.
Es gibt keine Verbesserung, weil der SCB ist ein gelähmter Titan, wie Titanic im Nebel. Weil alle wissen, der Marc Lüthi ist im Alter. Ja, was kommt denn nach dem Marc Lüthi? Der Martin Plus weiss nicht, was er soll entscheiden soll. Braucht für jeden Entscheid ein halbes Jahr. Und es ist wie alle würden warten, dass irgendetwas passiert. Und das ist eigentlich in einem Geschäft wie im Sport, das sehr dynamisch ist. Wo man jeden Tag muss Situationen erkennen, reagieren, korrigieren, an den Schrauben drehen, hellwach sein. Ist das Schlimmste, was einer Sportorganisation passieren kann. Also für SCB ist mittelfristig Perspektive rabenschwarz.
Ja, das ist das zweite Mal, ich mir auch notiert. Manchmal sieht man in gewissen Interviews zwischen den Zielen, wie es funktioniert. Und ich habe gemerkt, wo der Tristan Gerbe über den Rücktritt von Simon Moser hat geredet, wo er sagt, man hat ihm zwar das C weggenommen, aber er war für mich immer der Captain gewesen. Und dort merkst du, es hat ganz viel nicht gestummen, glaube ich, auch mit der Hierarchie innerhalb des Teams.
Ja, das ist das Problem, aber auch da sind wir wieder am gleichen Ort. Das ist die Führung. Die Hierarchie wird durch die Führung gemacht. Es geht einfach nicht anders, wenn man mit einer Führung, die klar weiss, was sie will. Und in Bern hat man auch Angst, jetzt inzwischen Fehler zu machen und hat eine wunderbare politische Kultur aufgebaut, dass man immer noch jemand anderen findet, der schuld ist. Der Obersportchef kann dem Untersportchef die Schuld geben, der Untersportchef kann sagen, ja, der Obersportchef hat gesagt. Und wenn die beiden nicht, ja, der Lüthi hat gesagt, ja, der Trainer hat wollen, so kommt man nie mehr vorwärts.
Ich will noch Lanze brechen für den SCB. Zum Schluss. Weil jetzt die beiden jungen Spieler, die es geholt haben, das finde ich, das kommt gut. Das sind wirklich gute und das finde ich gute, smarte Transfers.
Und was muss man für einen Trainer haben, dass die gut kommen?
Sven Leuenberger.
Du meinst den Lars?
Der Lars Leuenberger. Der Lars Leuenberger. So
alles
ist es.
Alles gut.
Oder Sven gar nicht so schlecht gefunden.
Ja, weil das
wird auch irgendwann mal Trainer werden. Genau.
Ja. Du bist vielleicht ein Visionär. Genau. Und das ist noch die letzte Herausforderung für Sven.
Freudsche Versprecher.
Ja, vielleicht kommt es dann noch so.
Also Lars Leuenberger voll bei dir. Und Sven Leuenberger, glaube ich, noch fast mehr bei dir.
Okay, unfreiwilliger Prophet.
Sehr, sehr gespannt. Ja, oder Sven muss ja irgendwann nochmal eine neue Herausforderung, oder? Mit all seinen 1000 ja. Meistertiteln, die er als Spieler und GM und weiß nicht was alles hat. Vielleicht auch nochmal als Headcoach.
Ja, ich glaube, das müssen wir probieren in Bern.
Ich bin sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Wir kommen zum 11. platzierten Ambri, wo Klaus ist auf dem 9. Adrian Hetz auf dem 11., Thomas auf dem 10., ich auf dem 12. Ich glaube, so ein bisschen der Zeit, wo man sie erwartet, was man glaube nicht hätte erwartet, ist, dass Cereda und Duca weg sind, Klaus.
Nein, das hat man nicht erwartet. Das hat der Präsident provoziert, klar. Also Ambri ist etwa dort, wo man sie sonst hätte erwarten können. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass so eine Erschütterung, also mit im gleichen Moment geht der Sportchef und der Trainer weg und die Assistenten müssen übernehmen. Und die Mannschaft reitet einfach nach wie vor weiter wie vorher. Also wenn ich jetzt Ambri zuschaue, merke ich nicht, dass der Cereda weg ist, dass der Duca weg ist. Das spricht eigentlich für die Stabilität des Unternehmens, für die Kultur des Unternehmens.
Adrian?
Ja, Ambri ist wirklich dort, wo ich es erwartet habe. Ich habe schon vor der Saison gesagt, es ist eine sehr alte Mannschaft und das wird sich bemerkbar machen. Und ich habe das Gefühl, es ist auch so, dass viele der Leistungsträger wie Bestoni, Di Domenico, wer auch immer, dass die einfach nicht mehr ganz auf dem Niveau sind, wie sie vielleicht vor 3-4 Jahren noch gewesen sind. Und ja, auf mich ist das, macht sich das bemerkbar. Und was der Klaus gesagt hat, das stimmt sicher. Ja. Das ganze Chaos rundherum hat sicher nicht geholfen. Und für das haben sie sich eigentlich ordentlich geschlagen.
Thomas?
Ja, sie sind halt einfach so wie fast jedes Jahr etwa klassiert. Und für mich war auch auffallend, dass eben jetzt nach dem Knall eigentlich etwa gleich sind wie vorher. Da gibt es verschiedene Thesen, Klaus hat eine gehabt, was das bedeutet. Für mich aber noch irgendwie jetzt der Eklat, wo der Präsident provoziert hat, wo du gesagt hast, Klaus. In so einer Situation, wo ihr vielleicht, ich weiss nicht, eben eine Mannschaft, wo wir sind in einer Krise ein bisschen, das ist nicht so gelaufen, da muss doch der Chef, der muss doch immer einen Plan B oder einen Plan C oder einen Plan D haben. Ich finde, das ist gar nicht so schlimm, was der gemacht hat. Es ist einfach schlimm, dass es so an die Öffentlichkeit gekommen ist. Was ist eure Meinung dazu?
Mal, es ist sehr schlimm, weil es sehr speziell ist. Weil es
speziell ist in Ambri, die Kultur dort und
ja,
die Sprachen und die
Blutbrüderschaft. Ja. Oder der Trainer, der Sportchef, der Präsident, die haben wirklich ein Abkommen untereinander gehabt, dass sie Probleme zusammen lösen und auch zusammen entscheiden, wie es nicht mehr geht. Also, man hat vielleicht schon vergessen, dass der Cereda vor 2 Jahren wollte aufhören. Er ist wirklich, hat wie ein Burnout gehabt. Und dann sind sie zusammengehockt und haben sich geeinigt. Nein, komm, machst weiter. Sie haben wirklich zusammen gehabt, wie eine Gesellschaft am Berg, oder? Und wenn so eine Gesellschaft nachher einen später, wenn sie nachher ein bisschen Krise haben, hinter dem Rücken von denen, andere Routen machen will, dann ist die Vertrauensbasis zerstört und ohne Vertrauen kannst du so einen Club nicht führen. Also das war unverzeihlich aus dieser Sicht des Präsidenten. Spricht ein bisschen für seine Selbstherrlichkeit und dort hat er einfach unterschätzt, wie konsequent der Duca und der Cereda sind als Persönlichkeiten. Ihre Gradlinigkeit, das hat er völlig unterschätzt.
Ja, wir hatten Luca Cereda im Studio gehabt, ein bisschen länger mit ihm können reden, vor und nach der Sendung. Und das ist genau wie du sagst, Klaus. Er hat eigentlich schon nicht mehr mögen. Wir haben ihn dann auch im Podcast mal gehabt. Und so ein bisschen kränklich. Und du hast einfach gemerkt, er ist eigentlich mal nicht mehr. Und dann hat er gleich weitergemacht, auch im Sommer nochmal. Und wenn du das into consideration ziehst, dann ist es einfach nicht fair, finde ich. Wenn du einen pushst und machst und tust und mal mach doch noch und dann so zu Ende kommt. Obwohl sie noch Tage vorher hat er oder seine Kündigung in Aussicht gestellt, oder? Und sie wollen miteinander im Kontakt geblieben. Und der ist dann eben rausgekommen, dass er Schwangere getroffen hat und ihm aber gegenüber noch gesagt hat, nein, ist alles gut.
Also das ist ja für Hollywood die Szene nach dem Derby-Sieg in Lugano ein paar Tage vorher, wo der Präsident den Cereda umarmt. Also, und der Verrat ist schon dort aufgelöst. Ja. Und dummerweise ist eben der rausgekommen.
Ich habe das Gefühl, und der Luca Cereda ist immer noch, er wettigt sofort wieder rein und möglichst ein neues Team und Zeug und Sachen. Ich habe das Gefühl, wenn der es schafft, ein bisschen loszulassen und Energie zu tanken und schnell ein bisschen wegzugehen und das eine oder andere ein bisschen hospitieren. Er ist ja auf Schweden gegangen zum Dan Tangnes, hat ihn besucht etc. Und ich habe das Gefühl, wenn er vielleicht noch seine Kontakte in den NHL spielen etc. Und sich in dieser Zeit erholt und weiterbildet, dann wird es per Sommer 26 ein super Coach wieder, den man anstellen kann. Wenn wir den jetzt auch noch mit Bern in Verbindung bringen, oder nicht?
Er wäre von der Persönlichkeit her, wie er arbeitet, mit der Gradlinigkeit, der perfekte Coach für Bern. Dummerweise ist Bern das gefährlichste Team für ihn. Er darf nicht in eine Organisation wie Bern, die derart verpolitisiert ist und wo sich alle so daran gewarnt haben, Auswege zu suchen für Ausreden. Also dort würde er hochkant ins Leere laufen. Er muss in eine gute Organisation gehen. Eine Organisation wie Rapperswil oder wie Davos. Einfach, wo man weiss, was man will und wo man offen kommuniziert und kann Vertrauen haben.
Klaus, du kannst gleich weitermachen, wenn wir zum 10. Bio kommen. Weil der Adrian Hetti auf Platz 10, der Thomas auf Platz 9, ich auf Platz 11, du auf Platz 13. Bist du positiv überrascht von Bio, Klaus?
Nein, ich bin negativ überrascht. Also, was positiv ist in Biel, ist die Unternehmenskultur, die Offenheit, wie sie kommunizieren, wie sie ihre Ziele formulieren. Darum haben sie auch das Publikum. Aber ich glaube, sie haben ein Problem. Ich habe einmal mit einem Spieler von Biel gesagt, los, bei euch ist es wie ein Priesterseminar. Er hat gesagt, was Priesterseminar? Er hat gesagt, ja, weißt du, es so. Im Priesterseminar gibt es Sachen, die man nicht darüber reden darf, beispielsweise Sex. Und bei euch gibt es gerade vier Themen, die ihr nicht darüber dürft reden. Ihr habt ein Trainerproblem, ihr habt ein Sportchefproblem, ihr habt ein Goalie-Problem und ihr habt ein Ausländerproblem. Und dann hat er lange studiert und gesagt, aber das hast du doch gesagt, nicht ich. Und das ist das Problem von Biel, darum sind sie nicht weiter oben. Der Setteri, wenn er Müller heisst, würde man sagen, Goalie-Problem. Der Trainer hat Mühe, das Team zu strukturieren. Also so abenteuerlich wie Biel spielt niemand mit so riskanten Pässe, Auslösungen. Die Ausländer im Gesamten sind zu wenig gut. Und der Transfer vom Sportchef hat den Glanz verloren. Darum ist Biel dort, obwohl sie besser könnten sein.
Noch besser als dort?
Ja.
Adrian?
Zum Unterstreichen, was der Klaus gesagt hat. Es ist wirklich so, dass der Harry Setteri das erste Mal, seit er jetzt im Biel ist, ein unterdurchschnittlicher Goalie ist. Und er hat jetzt in seinem bisherigen Spiel, bei der ein bisschen wühlen, hat er 3,74 Goal mehr zugelassen, als gemäss Expected Goals zu erwarten gewesen wäre. Darum, ich glaube tatsächlich, dass Biel vermutet, sogar noch ein bisschen weiter vorne sein könnte, wenn wenigstens mal das Problem angesprochen und behoben worden wäre. Und sonst ja, sind es plus minus dort, wo ich es erwartet habe, mit ihrem relativ jungen Team über weite Strecken. Ja.
Thomas, wo auch kalt ist für den EAC Biel?
Ja, also auch Biel, meinen Erwartungen entsprechend. Und was ich positiv finde, vielleicht nicht immer sehr resultatfokussiert ist die attraktive Spielweise. Sehr hohe Entertainment-Level in Biel. Du schauen, vor allem Heimspiel. Und die andere Problematik, die Klaus angesprochen hat, ja, das kann man sagen, der eine oder andere Ausländer hat sicher nicht performt. Aber wie heisst er?
Der Lachson ist gegangen, der Huthanen ist hoch.
Aber der eine.
Peterson.
Nein, nein, der war sehr, sehr gut performt.
Der Elias Andersson.
Der Elias Andersson, genau. Also der gehört für mich zu den besten Ausländern in der Schweiz. Er ist wirklich stark. Settery hat Downseason, bin ich absolut einverstanden. Das ist aber einfach nicht so. Das gibt es halt einfach vor allem bei Goalies. Die Leistungen sind viel volatiler bei Goalies als bei Feldspielern.
Ja, also Bio ist sicher bessere Unterhaltung im Hockey, wenn ihr ein Bio-Heimspiel gibt es nicht. Also, ja, das ist wirklich spektakulär, aber halt nicht immer im Resultat förderlich. Und ein Team, das so jung ist, muss einfach 4 sehr gute Ausländer haben, 2 gute. Und Bio hat vielleicht 2 sehr gute und 4 durchschnittliche.
Aber dann breche ich an dieser Stelle auch noch schnell die Lanze für Bio. Weil ich kann mich noch erinnern, ich glaube, Klaus, wir haben es in diesem Spiel gesehen, ich kann mich nicht mehr erinnern, gegen wen, ob ein Klaus an daheim oder das ist egal. Aber ich bin dort von einem Spiel gekommen, wo, ich sage nicht von welchem Spiel, aber von einem anderen, wo mir wirklich das Gesicht eingeschlafen ist beim Kommentieren über 3/3. Und dann bin ich am nächsten Tag auf Bio gekommen und ja, im Namen des neutralen Eishockey-Fan Bio dankt. Weil es war Spektakel, es ist gespielt worden, es ist etwas passiert. Und ich verstehe, man muss Strategie haben und man will das in Punkt umwerten und man will am Schluss von der Saison oben sein. Ja, aber als neutraler Hockey-Fan, Hockey-Liebhaber und vor allem Kommentator, der an all diesen Matchen darf sein, habe ich einfach Freude gehabt.
Ja, absolut. Bio ist. Und sie haben ja Strategie, sie wissen, was sie wollen. Sie haben einfach das Problem, dass sie zum Umsetzen von dieser Strategie nicht all die Spieler haben, die sie brauchen. Es fängt beim Goalie an und es fängt geht bei den Ausländern weiter. Aber sie ziehen das durch. Und also, wie gesagt, ich habe noch nie, vielleicht im Kanada Cup 87 im Finale Kanadier haben so spektakulär offensiv gespielt, Risiken eingegangen, Querpässe in der eigenen Zone. Dass sie hier oben Feuerwerk in Bio.
Wir kommen von Bio zu Langnau und zum Adrian. Weil du hast es schon angetönt, das war deine negative Überraschung. Du hast auf Platz 14 gesagt, die seien noch schlechter als Aschua. Wieso hast du das Gefühl, dass nicht?
Ja, meine Argumentation war, dass letztes Jahr sie nur vom Charlet gelebt haben oder zu grossen Teilen vom Charlet gelebt haben. Und das,
sehr wohlgeführte.
Dass ohne ihn eine schwierige Saison wird haben. Bei falsch gelegen. Sie können es auch mit dem Bolzhauser, der ordentlich spielt, und mit dem Robin Meyer, der in seinen wenigen Einsätzen sogar sehr gut spielt. Und ich habe ein bisschen angeschaut, wie machen sie es, oder? Und sie verteidigen relativ geschickt, indem sie lassen zwar volumenmässig viel gegnerische Schüsse zu, aber die Qualität der Schüsse, die sie zulassen, ist nicht besonders gefährlich. Das heisst, sie lassen viele Schüsse zu, dort sind sie auf Rang 10, also 10 Meisterschüsse in der ganzen Liga. Aber mit der Torgefahr der Schüsse, die sie zulassen, sind sie auf Rang 5. Oder? Das heisst, die Gegner kommen nicht aus mega gefährlichen Positionen zum Abschluss. Und ich glaube, ja, sie verteidigen solidarisch, sie wissen, das ganze Team weiss, was sie zu tun haben, damit sie können Erfolg haben können. Und das setzt jetzt bis jetzt gut um.
Der Thomas hat auf Platz 12.
Ja, also sie für mich sind eine eher positive Überraschung. Also ich habe irgendwie gedacht, sie sind stabiler als ohne Charlin, weil ich das Gefühl hatte, das wird überschätzt, dass der weggeht. Also dass das ein grosses Loch hinterlässt, weil ich den Robin Meyer eben auch gekannt habe und ich finde ihn sehr einen guten Goalie. Und ich habe einfach das Gefühl, sie sind wirklich gut gecoacht. Und dort stimmt einiges. Und am Ende des Tages eben denkt man irgendwie, ja, das ist nicht gut. Dann haben sie super Coach, super Sportchef, alles super Infrastruktur. Und vorne haben wir bei Biel irgendwie gesagt, Trainer, Goalie, Sportchef, weiss nicht was. Aber sie sind etwa punktgleich mit Biel. Also der Unterschied ist nicht, will ich dann da schon noch betonen. Also ist nicht alles eitel Sonnenschein in Langnau und nicht alles schlecht in Biel, sondern die sind etwa gleich.
Klaus?
Ja, das ist, wenn wir die Unternehmensstruktur anschauen, ist am Ende von der Skala Bern und der anderen Langnau, das ist tatsächlich so, dass von oben nach unten eine klare Strategie ist. Sie haben den richtigen Sportchef aus dem Dorf. Sie haben die richtigen Spieler geholt zu ihrem Team. Sie machen nicht viel Transfer, aber die Transfer, die für haben, das hat damit den Zusammenhang, dass Langnau wahrscheinlich das beste Scouting hat in der Liga. Die tun sehr viel investieren in das. In dem sie sind weit voraus, oder das können sie auch viel Geld sparen. Und dann haben sie mit dem Thierry Paterlini den richtigen Coach geholt. Das ist sehr entscheidend auch. Auch das ist ein Resultat von gutem Scouting. Und zum grossen Glück ist der Thierry Paterlini eine so starke Persönlichkeit, dass sie ihn nicht als Nationaltrainer haben wollen, weil in dem Bundesamt für Eishockey wäre der Störfaktor geworden nach innen, weil er eben sich durchsetzen kann und er bleibt lange mal erhalten. Aber natürlich wird es schwierig sein, den Coach mal zu ersetzen. Aber der zentrale Punkt ist der Coach in seiner engen Zusammenarbeit mit dem Sportchef.
Aber wieso sind es denn, jetzt haben wir Kritik gehört an Biel und jetzt loben sie immer auf allen Ebenen von dir zu Langnau, wieso sind sie denn nicht besser als Biel?
Ja, weil sie schlichtweg, wenn wir jetzt einen Talentwettbewerb würden machen, also wir tun, wie der Skill-Test bei den All-Star-Game, dann würde Biel haushoch gewinnen. Biel hat viel, viel mehr Talent als der Langnau. Abgesehen davon auch andere finanzielle Mittel. Aber du musst mal die Spieler anschauen, die Langnau hat. Angenommen, Langnau ging heute Konkurs. Wie viele von den Schweizer Spielern von Langnau bekommen gerade sofort an einem anderen Ort einen Vertrag? Es ist nicht viele. Also ist ein Team, das zusammengestellt ist.
Ich glaube nicht, dass das Skill-Level von Langnau tiefer ist als bei Biel. Vielleicht marginal, ja. Aber Biel hat auch. Haben ja Königstransfer verloren, also mit Forster, Brunner, Gunti haben sehr viel Talent verloren und haben in dem Sinn das nicht können bis jetzt ersetzen, sondern das sind eigentlich eigene Junioren, mehr oder weniger. Also so hoch ist jetzt der Talentlevel in Biel gegenüber Langnau nicht, finde ich.
Aber ja, wir müssten vielleicht den Test mal machen.
Ja, machen wir.
Das mal. Und vor allem ist er aber selber gemacht, oder? Mit all den Jona Neuenschwanders und Niklas Blessings von dieser Welt. Aber wir waren eigentlich bei Langnau gewesen, aber wenn ich zum Schluss noch bei Langnau vorbeikomme, fing an, vor allem das Scouting in Bio ist mindestens gleich gut, oder? Wenn wir ihn schon hier in der Runde drin haben.
ich erröte leicht.
Für mich, das ist schön, Fingern ist, für mich haben beide eine klare Strategie und sie gehen den Weg und kommunizieren den auch. Bio macht das und wenn wir jetzt bei Langnau sind, auch Langnau macht das. Und für mich ist das beste Beispiel wirklich ein Phil Baltisberger, der von Zürich ein gewisses Limit an Einsatzminuten und Rollen hat. Und das ist wirklich super Scouting, oder? Dass sie den holen, dem eine grössere Rolle geben und den die kann füllen. Plus die auch die Jungen, wie der Nick Lehmann, kann mitziehen. Das finde ich etwas, wo du merkst, wie das eine das andere verhält und sie zusammen dort vorwärts gehen und auch konstant vorwärts gehen mit dem Thierry Paterlini, wo
also du eine kannst,
super spannende Persönlichkeit ist.
Ja, du kannst eigentlich schon sagen, dass Bio und Langnau sind ein Musterbeispiel dafür, wie du kannst, wenn du offen kommunizierst, was willst, und her willst, warum du es machst, dass das vom Publikum gedreht wird. Auch wenn nicht, jetzt wie Biel, das Resultat nicht ganz dementsprechend. Immerhin war Biel noch 2020 im Playoff-Final gewesen. Und du könntest ja sagen, ja, Gottfried Stutz, jetzt, wenn der abstürzt ist in die Tabelle, kommt das Publikum nicht mehr. Mal das Publikum kommt, wenn man offen, ehrlich und glaubwürdig kommuniziert. Von dem her sind das wirklich zwei Musterbeispiele, wie du Sportunternehmen kannst führen
kannst. Wir kommen von denen zu Zug. Aber ist noch etwas, Thomas? Ja.
Ja, ich will jetzt gleich noch etwas provokativ sagen. Es gibt noch einen Unterschied zwischen Langnau und Biel. Langnau war noch nie im Playoff-Final in der Neuzeit.
Ja, aber ich sage ja, Biel hat mehr Talent und Geld.
Ja, jetzt ist eben Zeitpunkt noch, aber die sind ausgemustert.
Und das finde ich immer noch ganz starken Zug auch von den Bielern als Gesamtorganisation. Dass du nicht findest, jetzt sind wir im Finale, jetzt müssen wir einen drauflegen, sondern dass du dort antizipierst, das war unsere Chance, jetzt ja nicht in die Falle schalpen und einen drauflegen, sondern jetzt schön wieder eben ein Rebuild machen, wie das vielleicht auch Bern hätte 2019 machen sollen. That's it. Gehen wir zu Zug. Ist gut. Der Klaus hat sie auf Platz 1 als Dark Horse.
Ja, da bin ich auch ein bisschen zu optimistisch gewesen. Es ist nur interessant, was ich unterschätzt habe in Zug ist, persönlich von Dan Tanies. Der ist wirklich in den Jahren, wo sie Meister geworden sind, wo sie eine neue Organisation geworden sind, eine so eine zentrale Figur gewesen, wo sich auch andere hinten dran ein bisschen verstecken in seinem Windschatten. Und er ist nicht ersetzt worden, der Dan Tanies, als Leaderfigur von dieser gesamten Organisation. Also das Talent ist da, Geld ist ohne Ende, das ist auch kein Problem. Aber irgendetwas fehlt. Es fehlt einfach etwas. Weil Zug hat ja alle Voraussetzungen für erst sein. Aber der Liniger ist nicht der Dan Tanies. Er kann er nicht sein. Einfach die grossen Schuhe von Dan Tanies sind nicht gefüllt worden. Und darum ist das Team nicht erst.
Klaus, nur schnell dort reingesprungen. Wenn der Liniger nicht mit dem Dan Tanies nach diesen 7 Jahren vergleichst, sondern mit dem Dan Tanies aus der ersten Saison, sind wir nicht an einem ähnlichen Ort, wo wieder etwas entsteht?
Wie meinst du die Frage?
Wenn der Zeit jetzt nicht den Michael Liniger jetzt vergleichst mit dem Dan Tanies von letzter Saison, wo er all die Aufbauarbeit schon gemacht hat und sich ja selber auch weiterentwickelt hat, sondern wenn der Michael Liniger jetzt vergleichst mit dem Dan Tanies aus seiner ersten Saison bezog.
Ah, ich weiß, wie du meinst.
Weißt du, wie du meinst?
Ja. Ja, also der Dan Tanies war von allem Anfang an eine charismatische Persönlichkeit. Er war ein unbeschriebenes Blatt, das ist ja so. Wie der Michael Liniger, wenn wir so wollen, auch. Aber die Persönlichkeit von Dan Tanies ist natürlich vom ersten Tag an, hat der Kabine gern gefüllt. Der Michael Liniger ist eine andere Art von Persönlichkeit. Du bist, wie du bist, oder? Und vielleicht ist es ja gut, wenn man mal eine Persönlichkeit hat, die nicht so charismatisch ist. Aber weil der Dan Tanies auch im Zug so zentral war für die ganze Organisation, darum spürt man das.
Adrian, du bist auf Platz 2 und der Meister.
Ja, das ist für mich schon ist Zug ein Enttäuschung diese Saison. Klar, sie haben sehr, sehr viel Verletzungspech gehabt. Wirklich immer wieder Spieler gehabt, die ausfallen. Marcini, wo die ganze Rest von der Saison wird ausfallen und so. Aber was mich doch überrascht hat, trotz allen Verletzungen, ist, wie grosse Mühe das Team hat zum Goalschiessen. Trotz Spieler wie Kubalik, Hoffmann, Tatar, wie sie auch alle heissen. Und das habe ich so nicht vorausgesehen, dass die dort werden Probleme haben.
Thomas, du bist auf Platz 1.
Ja. Also sicher eine Enttäuschung, aber ich glaube auch, dass die Begründung relativ unspektakulär ist. Also sie haben wirklich unglaublich viel Verletzungspech gehabt, einerseits. Und andererseits muss man sagen, sind immerhin noch die einzige Schweizer Mannschaft, die in der Champions Hockey League dabei ist. Und das war auch ein ausgesprochenes Saisonziel von Zug. Und ich werde es jetzt noch nicht abschreiben. Auf jeden Fall nicht, weil die Verletzungen kommen also Marcini nicht, aber es kommen viele wieder zurück. Und sie sind sicher gefährlich in dem Sinn. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt den Tanies mit dem Liniger vergleicht, in den letzten ein, zwei Saisons ist der Zug auch nicht mehr gut gewesen. Und trotzdem Tanies. Also da hat es auch das ist einfach eine Erodierung von einer Klasse Meistermannschaft, die es halt fast immer ein bisschen gibt, wenn man zweimal oder dreimal Meister geworden ist, dann ist das wahnsinnig schwierig, den Level können zu halten. Da muss man irgendwie wieder Anlauf holen irgendwo. Und in dieser Phase sind sie wahrscheinlich jetzt. Ich glaube, der Liniger ist ein guter Coach. Und es braucht ja nicht nur Coaches, die raumfüllend sind, sondern es kann auch Coaches geben, die raumöffnend sind für die Spieler.
Was ist der Unterschied?
Ja, eben. Also es gibt Coaches, die, wenn sie in der Kabine sind, dann füllen sie den ganzen Raum mit ihrem Charisma. Und dann gibt es andere, die sind eher stiller und lassen den Raum füllen von den Führungsspielern oder von der Mannschaft. Das ist ein Raum öffnend, oder? Und Charisma darf man nicht überschätzen, wenn man zum Beispiel in die Weltgeschichte zurückschaut. Kann sehr gefährlich sein.
Sehr schön.
Oder Perspektive.
Aber Charisma hat viel angestellt.
Ja, eben, aber eben negativ.
Ja, in viel beide angestellt. Ja. Ach,
positiv auch, du hast recht. Ja. Ja.
Wir haben die erste Hälfte durch. Mögt ihr noch? Gehen wir direkt in die zweite?
Ja.
Weil es wird nicht minder spannend. Auf Platz 7 sind im Moment ZS der Lions. Das ist mein Platz 1 und mein Meistertipp. Zuerst Klaus, du hast auf dem 2.
Ja, das sind mir das, was vorhin der Thomas gesagt hat. Zwei Titel in Serie, Champions League gewonnen. Das verändert etwas in der Kabine, vor allem wenn es praktisch die gleiche Mannschaft bleibt. Der Coach hat auch noch gewechselt. Ja, bei der ZSC Lions ist auch ein bisschen ähnlich wie in Zug. Es fehlt etwas von einem Spirit. Es ist begreiflich, weil der Erfolg ist maximal gewesen. Also mehr kann man nicht haben, wenn der zweimal Meister der Champions League gewinnen. Das kann man gar nicht toppen. Sie performen sicher nicht auf dem Niveau, was sie könnten mit dem Talent. Aber was bei der ZSC Lions ist, dass sie jetzt im Alltag, im Oktober, November, Dezember, Jänner, irgendwie einfach nicht das emotionale Hoch überkommen, was sie brauchen für Top-Leistung, ist verständlich. Aber ich gehe davon aus, wenn die Playoff kommen, dann geht noch mal ein Ruck durch und dann sind sie wieder da.
Adrian, du hast es auf dem Eis gehabt.
Ja, und ich habe auch behauptet, dass der Ehrgeiz von Malgin und André Gitt und so gross ist, dass sie nicht werden den Meisterblues in die Mannschaft einschleichen lassen. Anscheinend ist es nicht so. Also, der Malgin ist so ein bisschen der einzige Spieler, der wirklich konstant performt in dieser Mannschaft, habe ich das Gefühl. André Gitt war einer verletzt. Ich habe noch eine Frage an Klaus. Macht der Marco Beyer die Saison fertig als ZSC-Trainer?
Ich würde sagen, ja, weil ZSC Lions in der Situation, dass sie es leisten können, den Titel nicht zu verteidigen und nicht Meister zu werden. Und es entspricht dem Stil der Organisation, nicht einfach den Trainer zu kippen. Ich glaube, sie werden Schlussabrechnung nach der Saison machen und nach der Saison entscheiden.
Thomas?
Ja, ich schätze das auch so ein.
Du hast übrigens auf Platz 5 gehabt, he?
Ja.
Mehr auf 1, 1 und 2, du auf 5. Du hast schon gewusst, Regular Season.
Ja, also für mich ist es keine Überraschung. Also 7. Platz ist Überraschung, negative Überraschung, aber dass sie abstürzen, das habe ich eigentlich erwartet. Und eigentlich aus bekannten Gründen, weil einfach die Historie bei verschiedenen Teams, in verschiedenen Sportarten das indiziert, dass das in die Richtung geht. Und ich glaube aber auch, dass sie sicher in den Playoffs werden gefährlich bleiben. Das kann nämlich noch mal so ein letztes Aufbäumen sein von einer Mannschaft, die über dem Zenit ist, dass man noch mal einen Playoff-Run hat. Und dann muss sie aber erneuert werden. Also die Mannschaft muss erneuert werden. Und sie haben aber auch schon Königstransfers gemacht in diese Richtung. Also da muss man keine Angst haben, ZSC Lions. Die sind gut geführt und haben das Geld und das Know-how. Und das ist jetzt einfach mal ein eine Zwischensaison, die vielleicht aber mit guten Leistungen in den Playoffs trotzdem noch gekrönt werden
kann. Du hast noch ein paar Fragen beantworten?
Nein, eben, da habe ich gerade im ersten Satz gesagt. Das sehe ich genau eigentlich wie du.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Sehe ich genau wie du.
Und du, Matthias?
Auf jeden Fall. Ich habe mich verwünscht, wie ich zum Teil den grossen ZSC Lions, die alles gewonnen haben, ein bisschen den Daumen drücken. Wir sind komplett neutral, aber einfach, weil ich will, dass der Marco Beyer dort bleibt. Und ich merke, der hat jetzt eine scheisse Situation und das gönne ich ihm nicht. Ich hoffe auch, dass sie an ihm festhalten und er dort noch ein paar Jahre weitermachen kann. Und dort finde ich es eben auch grossartig von Sven Leuenberger. Die Glaubwürdigkeit spielt eben auch eine Rolle in dieser Organisation, oder? oder in der Hockey-Schweiz, wie du gegenüber künftigen Coaches, künftigen Spielern auftrittst. Und dort kannst du, glaube ich, nur gewinnen, wenn der Marco Beier festhaltest. Jetzt ganz neutral, ob er sollte bleiben oder nicht von seinen Qualitäten. Aber rein schon nur, dass du an ihm festhaltest per se, finde ich in dem Moment wichtig für die Glaubwürdigkeit und für die Organisation.
Wobei eigentlich das Wort festhalten ist ein schlechtes. Oder? Also, eben, wenn du die wichtigste sportliche Führungsperson musst festhalten, man muss entweder sagen, na lo machen.
Genau, genau. Wer hat riesige Qualitäten, oder? Auch zu Gast war hier in unserem Podcast und das Fakt, mit ihm zu reden, wie auch mit dem Thierry Paterlini, wie auch mit Michael Liniger. Ich habe das schon mehrmals betont. Ich habe schlicht einfach Freude an den Schweizer Coaches, weil wir das auch verdient haben, Coaches aus dem eigenen Land zu haben, um die gross zu machen und die zu Wort zu kommen und merken, was das für Persönlichkeiten sind, die tagtäglich auch unter Druck sind, oder? Und einen Weg finden, mit dem umzugehen. Genug gute Antwort.
Sehr gute Antwort.
Sehr schön. Wir kommen zu Rapperswil. Und dort nehme ich das Lob von dir gerne entgegen, Klaus, weil jetzt kommen wir zu dem, was ich mich tagtäglich muss entschuldigen dafür. Ich habe sie auf Platz 13 gehabt und als negative Überraschung. Sie sind jetzt nur noch auf Platz 6. Sie waren relativ lang viel höher oben. Komm, Klaus, wir fangen oben links an wieder. Bildschirm technisch.
Oben links?
Du auf Platz 10 gehabt.
Ah, ja, ja. Also, das ist die Überraschung von der Saison. Es ist auch mal die Überraschung, dass ein Trainer, der bei schwierigen Grossklubs nicht funktioniert hat in Bern und Mannheim, im Biotop der Lakers kann funktionieren. Das spricht für die Kultur von diesem Sportunternehmen. Sehr aus Glück, dass ein Haufen Spieler, wie man sagt, eine Career-Season haben, ein Maximum rausbringen. Sie haben gute Ausländer. Sie haben ein bisschen Glück. Das produziert nachher eine positive Eigendynamik. Und Rapperswil ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie eine Überraschungsmannschaft kann entstehen kann. Aber die Führung hat eben sehr viel dazu beigetragen, dass sie so entstehen
kann. Adrian?
Ich glaube, für Rappi geht es jetzt noch darum, zu überleben und zu zehren von diesem Punktepolster, was sie sich anfangs der Saison rausgespielt haben. Ich habe das Gefühl, oder ich weiss, dass sie dort sehr stark von den Leistungen von Niffeler und Bullenhofse gelebt haben und vom Strömwall, der extrem heiß in der Saison gestartet ist. Und seit sich das Trio so ein bisschen abgekühlt hat, ist es schwieriger geworden für Rappi. Aber ich glaube, wenn mit dem nötigen Glück und ein bisschen Bissen könnte es vielleicht auf dem plus minus 6. Rang bleiben für die direkte Playoff-Qualifikation. Vielleicht mit in Play-Ins. Aber definitiv eine Überraschung, wie sie gespielt haben Anfang der Saison.
Ich habe jetzt auf dem 10. Adrian, auf dem 12. Thomas, hier auf dem 11.
Ja, positive Überraschung natürlich auch für mich. Sie werden jetzt langsam ein bisschen zurückgestutzt und ich hoffe jetzt für Rappi, dass, wie der Adrian richtig sagt, dass sie von dem Punktepolster zehren können und sich knapp über die Ziellinie können retten können. Weil sie wären jetzt für mich theoretisch ein Team, das gefährdet wäre bei den Play-Ins, auch wenn sie dann den Vorteil hätten vom ich weiß nicht, 7. oder 8.
Weil die Chorfarbe zeigt, ja.
Dass sie dann vielleicht dort könnten das Opfer werden von dem Ganzen. Aber sie haben immer noch die Chance, direkt einen Playoff zu schaffen. Und das wäre eine sehr schöne, eine positive Überraschung, eine gute Überraschung für Schweizer Hockey. Ich wünsche es den Lakers.
Also wir werden Claudio Gadonau im ersten Podcast vom neuen Jahr haben. Das da hier ist der grosse Abschluss von diesem Jahr 2025. Und meine Entschuldigung geht raus an Rapperswil Lakers. Und zwar, ich glaube nicht an Johann Lundskog, ich glaube nicht an Claudio Gadonau, auch wenn die einen super Job machen, sondern für mich, und das ist mir im Gespräch mit Janik Steinmann so richtig klar geworden, an die Führungsspieler von der Rapperswil Lakers. Weil das ist etwas, was Janik Steinmann hat betont. Der Kern um Melvin Niffeler und Co., der war schon vor ihm dort. Und es war einfach, mit dem zu arbeiten und mit dem so weit raufzukommen auf Tabellenplatz 3 und 4 und so weiter und so fort. um den Thomas zu zitieren, you name it. Und dort, dass sie es auch in dieser Saison arbeiten, was einen neuen Sportchef hat, was einen neuen Coach hat, das ist, glaube ich, wirklich auf die Führungsspieler, auf die Führungscrew, auf den Kern zurückzuschliessen. Und darum, Melvin Niffler und Co., dass ich euch auf Platz 13 habe gesetzt. Grosses Entschuldigung. Ich habe euch unterschätzt.
Was übrigens auch noch interessant ist, der Captain, der Nico Dünner, der war in Langenthal und der hat niemand wollen. Der hat einfach niemand wollen in der höchsten Liga. Ist der trotzdem in die höchste Liga gekommen? Er hat sich selber anbieten, richtig gehend. Und ist jetzt Captain vom Überraschungsteam der Liga. Das zeigt, was möglich ist in unserem Hockey und was einer erreichen kann, wenn er an sich glaubt und einfach seinen Weg geht. Also das ist eigentlich fast die schönste Geschichte der Saison.
Es geht auch um Persönlichkeiten, das sagt der Thomas immer. Wo geht auf Anfang mit dem fünftplatzierten Genf? Du hast auf Platz 4 gehabt, du hast wirklich super tief, Thomas. Und du hast als positive Überraschung als Dark Horse gehabt. Was sagst du zu Genf, Thomas?
Ja, was habe ich gehabt? Vierter Platz und jetzt sind es fünfte.
Genau.
Ja, ja, da bin ich, liege ich daneben.
Sprich, nicht mehr. Sie sind in letzter Saison 12 gewesen.
Ja, ja. Aber das sind es einfach, so wie Bern ein bisschen überwert gespielt hat. Letztes Jahr hat Genf sicher unterwert gespielt. Und sie haben natürlich auch recht gute Zuzüge gehabt, muss man auch sagen. Und was aber überraschend ist, ist irgendwie, sie haben den Charlin geholt. Mhm. Der performt irgendwie gar nicht so gut wie in Langnau, sind aber trotzdem gut. Und das ist auch wieder einfach für mich eins der Fragezeichen im Hockey, immer die Goalie-Leistungen, oder, die einfach relativ volatil sind. Das war ja der Goalie in der Schweizer Liga. Und alle haben von NHL geredet und geschrauben und gemacht. Und Olympia-Goalie. Und jetzt ist er relativ durchschnittlich. Und Genf ist trotzdem so gut. Also, wir haben Bulju Järvi natürlich. Das ist ein Top-Spieler. Ein bisschen Sorgenkind in der finnischen Hockeylandschaft oder in der NHL-Hockeylandschaft. Für uns natürlich ein Kronjuwel. Und sie hatten noch einen Trainerwechsel gehabt. Bin ich da richtig?
Selbstverständlich.
Genau, sie haben ja 10-0 verloren irgendwo oder 11-1 irgendwann.
Zweimal höher.
Zweimal höher verloren, sind wieder zurückgekommen, dann Trainerwechsel. Jetzt mit dem Wille Peltonen, glaube ich, wo eigentlich bis jetzt auch eigentlich ein No-Name war in der Trainerlandschaft, weil er dort mal ein bisschen, ich glaube mal in Lausanne war und dann gescheitert, ja. Mehr oder weniger. Und jetzt hat er die wieder auf die Erfolgsspur gebracht. Und das ist einfach, wenn ich die Mannschaft auf dem Papier vergleiche, für mich keine Überraschung, aber trotzdem auch eine schöne Geschichte, finde ich.
Klaus, du kannst anschliessen. Du hast auf Platz 7 gehabt.
Ja, das ist eine positive Überraschung. Ich habe auf Platz 7 gehabt, weil ich gesagt habe, sie haben nur Operettentrainer. Und das war tatsächlich so gewesen. Da kann man ja sagen, die Rolle vom Trainer wird wahrscheinlich überschätzt. Aber wenn man die Mannschaft anschaut, ist sie natürlich vom Talent her ist ein Spitzenteam. Und wenn die Goalie stabil sind und die Ausländer sehr gut sind und die Schweizer Spieler auch überdurchschnittlich, dann gibt es dann wieder eine Klassierung in der Spitzengruppe. Ich habe einfach die Bedeutung vom Trainer überschätzt und der ist dann auch rechtzeitig entlassen worden. Und der ist dann wieder in der Spur gewesen.
Adrian, du hast auf Platz 7, aber auch als positive Überraschung, als Dark Horse. Also Dark Horse, das sind die, die aus einer Position, die man nicht erwartet, eben vielleicht doch könnte Meister werden oder die Regular Season gewinnen ähnlich.
Ja, eben, also es hätte ja fast nur können besser werden, als es bisher wie die letzte Saison gelaufen ist. Spannend finde ich noch, wenn der Klaus sagt, wenn die Schweizer Spieler überdurchschnittlich sind, also ohne die Ausländer wäre Servet nichts. Also die Schweizer Spieler performen dort wirklich überhaupt nicht. Also der Noah Roth ist schwach, wir haben wir noch? Der Praplan ist schwach, der Marco Miranda ist schwach. Also es ist wirklich, Servet lebt von den Ausländern und von den Ausländern allein.
Also vor allem von Granlund, Bulju, Järvi.
Genau, und von der Finnenmafia.
wenn immer die auf dem Eis sind, dann merkt man, oh, schau, eben, wir sind schon lange dran, der Klaus wird gesucht, selbstverständlich. Wenn es irgendein sehr wichtiger Informant ist, dann sei es. Dann kannst ja, dann du es nicht unterbrechen.
Marco Baia wird entlassen. Meldet überhaupt.
Ja, nicht.
Immer abschalten, ja, nicht.
Das, zwei Sachen. Das eine möchte ich aufnehmen von Stefan Jarlin. Ist nicht immer das ein Thema, wenn ein Goalie eine erste Saison bei einem neuen Team ist, hat nicht sogar der Tenoni in der ersten Saison am Anfang Mühe gehabt beim Zug?
Ja, also sicher so, Goalies machen ein Team, aber ein Team macht auch einen Goalie. Also, der Thomas hat das vorhin auch gesagt. Also, wenn wir schon davon geredet haben, wie gut lang noch defensiv strukturiert ist, dann profitiert auch der Goalie davon. Umgekehrt kann der gute Goalie eben einem gut strukturierten Team noch mehr helfen. Und es ist schon so, der Goalie ist der letzte Mal, wo alles aufgerechnet wird. Und wenn das Team nicht gut ist, wirft sich das dem Goalie aus. Und um ganz, ganz wenige Goalie sind in der Lage, ein Team oben zu behalten, wenn es vorher nicht funktioniert. Das ist schon so. Und der Charlin ist jetzt in Genf. Ja, das ist schon so. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Er hat auch nicht mehr das Charisma, die Ausstrahlung, die er hatte in Langnau. Wenn man ihn in Langnau gesehen hat, hat er ist so ein Goalie, der gerade das Gefühl gegeben hat, heute bringst du ihn kennen. Die Ausstrahlung hat es Genf nicht. Aber Genf ist ein Team mit sehr viel Talent. Es mag sein, dass die Schweizer Spieler mehr besser könnten sein. Aber dort ist sehr viel Talent in diesem Team. Und wenn das umgesetzt wird, dann können sie noch sehr weit kommen.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich in unserer Saison-Opening-Podcast hat die Frage gestellt, ob Genf vielleicht das Fribourg-Gotteron von dieser Saison ist. Weil wir noch nicht gewusst haben, dass der Sam Hallam sicher kommt. Jetzt ist das bestätigt, wie letzte Saison der Roger Rönnberg schon früher ist bestätigt worden. Es hat auch dort den Trainerwechsel gegeben, Fribourg. Und dann haben wir jetzt auch in Genf vom Jorik Trey zum Wille Peltonen. Und wer weiß, was aus Genf noch alles rauskommt. Auf jeden Fall sind Derek Brassard noch verpflichtet, der die zwei letzten Saisons nicht gespielt hat. Aber ich mich noch gut erinnern an die Saison 2022-2023, wo er bei Ottawa gespielt hat, die ganze Saison. Von Genf zu Lugano, wo auf Platz 4 ist und alles andere als auf Platz 4 gestartet hat. Wir haben sie alle zusammen auf Platz 8. Von bildschirmtechnisch wieder bei dir, Achlaus, links oben.
Ja, Lugano ist die positive Überraschung. Vielleicht hat es mit der Persönlichkeit vom Sportchef auch etwas zu tun. Vielleicht auch mit der Einsicht, dass man nur im Gange trischen bei der Mannschaft und den Sportchef entscheiden. Das Team hat Talent, ohne Frage. Das Team hat auch eine klare Struktur. Ich habe Lugano schon lange nicht mehr so strukturiert gut gesehen, Hockey spielen. Und es ist offensichtlich, dass dort eine neue Leistungskultur entsteht, vielleicht aus der Einsicht, dass man jetzt mal der Sportchef und der Trainer muss machen und nicht gerade korrigieren.
Adrian?
Zwei Sachen, die auffallen. Einerseits, wenn der Klaus die Struktur anspricht, ja, gemäss Expected Goals hat Lugano die beste Verteidigung der Liga. Also sie lassen am wenigsten gegnerische Chancen zu. Und bezüglich Einsicht, ich habe es auch noch interessant gefunden, das, was der Calvin Türkauf letztens gesagt hat. Sie haben wie müssen lernen, dass nicht jeder für sich spielt und für die individuellen Statistiken, sondern für den Erfolg der Mannschaft. Und irgendwie einerseits bedenklich, dass man das im Profisport die Lektionen muss lernen. Auf der anderen Seite, ja, wenn sie es jetzt wirklich gelernt haben und das verinnerlicht haben und so sieht es ja aus, so wie sie im Moment spielen, dann ist mit Lugano wieder zu rechnen.
Thomas?
Ja, ist für mich ein Rätsel, das Lugano. Weil sie sind so schlecht gestartet, so schwach gestartet, dass ich irgendwie schon das Gefühl hatte, das ist einfach so wie immer. Da braucht es irgendwie eine totale Reine machen. Und dann plötzlich fangen sie an laufen und jetzt sind sie die heisseste Mannschaft wahrscheinlich von den letzten paar Wochen. Und das eigentlich mit den gleichen Köpfen. Und das provoziert bei mir schon auch ein bisschen These, dass da langsam der Einfluss vom Sportchef und vom Coach wahrscheinlich anfängt zu greifen und dass die vermutlich einen guten Job machen. auf dem Papier sind sie natürlich schon immer relativ eine gute Mannschaft gewesen, sind sie auch, wo sie nicht so gut gewesen sind. Und das, was der Adrian gesagt hat, wahrscheinlich oder der Türkauf, dass sie halt ein bisschen viel mehr für sich gespielt haben, statt für die Mannschaft. Und dass jetzt die Einsicht greift, ist erstaunlicherweise, aber das müsste eigentlich bei Profisportlern von Anfang an klar sein, dass das so ist. Aber da hat es irgendwie einen Kulturwandel gegeben, ohne dass man Köpfe gewechselt hat. Das finde ich spannend. Und
Omi hat den Kopf gewechselt,
ganz
der
oben.
Sportchef. Ganz oben, der Sportchef.
Nein, aber weißt du, Anfang der Saison war der Sportchef fast da gewesen.
Aha, ja, weiss ich
nicht. Er schon der und hat überhaupt nicht funktioniert. Oder? Das war ja ganz schlecht am Anfang.
Gut, und aber dann muss auch ein bisschen Zeit haben für
sich. Ja, ja, Kaffee, absolut. Eben, vielleicht hat das Zeit gebraucht, um das, bis das greift. Und, ja. Aber es wird auch wieder eine Phase geben, wo Lugano nicht performt. Das garantiere ich euch jetzt schon. Man darf es im Negativen und im Positiven nicht überschätzen. Es gibt bei fast jeder Mannschaft im Verlauf einer langen Saison immer Phasen, die unerklärlich gut, aber auch die unerklärlich schwach sind.
Ja, also deine These vom Goalie spielt da auch, oder? Lugano ist gut strukturiert. Du kannst eigentlich sagen, der Schlegel ist inzwischen so gut wie der Charlin.
Ja, und da hättest, wenn du das letzte Jahr die Frage gestellt hättest, hättest du von 100 Leuten hättest 110 gesagt, der Charlin ist der besser.
Jawohl.
Grüß Gott, unser Janik Steinmann. Ich finde es so immer wieder fantastisch zu sehen. Und ja, natürlich ist es eine kurzfristige Beurteilung jetzt. Und du hast völlig recht, Thomas. Wahrscheinlich werden sie jetzt nicht Konstanz gefunden haben und die auf die nächsten 10 Jahre so durchziehen. Aber man sieht einfach, plötzlich kommt er und die Struktur ist da und man weiss, was sie durch will. Und wie es der Calvin Türkauf sagt, plötzlich folgen sie dieser Strategie und geben ihr Ego an der Garderobentür ab und es funktioniert. Das finde ich grossartig. Grüße gehen auch raus an Gerd Sennhäusen. Wir kommen zum drittplatzierten Fribourg-Gotteron, wo der Thomas natürlich auf Platz 3 getippt hat. Willst du anfangen?
Ja, da darf ich mich auf die Schulter klopfen mit Platz 3. Aber ich muss auch sagen, ich habe noch getippt. Ich weiss jetzt nicht bei dieser Vorschau, aber mal in einem Podcast, dass der Roger Rönnberg vom Lars Leuenberger beerbt wird in dieser Saison.
Das ist unser
Schätzchen. Das Szenario ist ziemlich weit davon weg. Aber dritter Platz schon mal, dann ist schon eben, also für mich keine Überraschung, darum kann ich da auch nicht allzu viel dazu sagen. Ich muss ja da nicht nach Ausreden suchen, weil es gibt keine.
Ja,
auch keine.
Klaus?
Ja, sie sind dort, wo sie mit ihrem Potenzial eigentlich hergehören. Was man nicht gewusst hat, ist, wie der Trainer wird funktionieren. Das ist wahrscheinlich der Thomas ein bisschen auf der Rechnung gehabt. Der Roger Rönnberg ist vielleicht ein bisschen etwas wie der Larry Huras von den Schweden. Ein bisschen ungewohnt für einen Schweden. Aber offensichtlich passt das zu Fribourg. Und dann kommt dazu, dass natürlich der Reto Berra noch einmal Karriere-Saison hat, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Kann in den Playoffs sogar die Meisterschaft entscheiden. Die Ausländer sind gut, wie Fribourg eigentlich immer bei den Ausländern ganz selten Fehlgriffe hat. Stadion hier oben voll, also Gotteron rockt. Und der erste Meistertitel der Geschichte ist theoretisch möglich, aber wir wissen ja, Fribourg kann nicht Meister werden.
Adrian?
Wir sagen ja immer, wir sind neutral, aber ja, eigentlich muss, wenn Fribourg irgendwann mal Meister wird, wenn nicht die jetzt. Saison, in der letzten Saison vom Julien Sprunger, meine, was gibt es eine bessere Geschichte als das? Darum ein bisschen drücke ich Ihnen schon den Daumen, dass es das Jahr klappt.
Also ich habe schon fast Hühnerhaut beim dran denken. Wenn der Monsieur Gotteron und der Julien Sprunger nach all diesen Jahren, wo es weiss, Gotteron hat Teufels gehabt und sie bis zum Spengler Cup weiterhin nie etwas haben gewonnen, jetzt in ihrer letzten Saison als 39-Jähriger, sollte die ganze Stadt und der Club die Organisation erlösen. Das wäre schon noch so eine Geschichte, wo wahrscheinlich die ganze Hockey-Schweiz ihnen das irgendwie würde können. Wo sogar die, die Saison jahrelang passen, Sprüche auf den Lippen hatten, wegen dem leeren Pokalraum.
Wäre super, ja.
Soll ich den Fall übernehmen? da kommt der Gerd Zehnhäuser und hat eine Idee und trennt sich vom Dubé, wo mal sein Chef war. Und dann hat er eine klare Vision, tut den Rönnberg einsetzen. Das hat schon letzte Saison gut funktioniert, weil Lars Leuberger oder Ricard Franzén reinholt. Also Franzén jetzt auf diese Saison, aber ich finde es ein cooles, gutes zusammengesetztes Coaching-Trio. Und dann haben sie den Weber, den sie zurückholen. Also schon für nächste Saison, he? Eigentlich, Leute wie Weber im Go. Sie haben Klauser, sie haben Berti, sie haben Schmid. Dort steht etwas über die nächsten paar Saisons. Und für diese Saison haben sie noch den Berra, der seine, nicht Karrieresaison, aber nochmal eine richtig gute Saison spielt. Der Sprunger, der wahrscheinlich allen nochmal so richtig wird, das Feuer verleihen, sollte es mal kurzfristig nicht da sein, weil sie alle zusammen für ihn wollen, oder?
Ja, ich glaube, der Ron, also die oder die nächsten zwei Saisons müssen sie Meister werden, sonst geht es dann wieder 25, 30 Jahre, wo man sagt, Gott, der Ron kann nicht Meister werden. Es ist alles angerichtet, aber es ist vielleicht auf 3 Jahre raus noch angelegt auf Meistertitel, höchstens.
Wer auch keinen Meistertitel hat, aber der Thomas hat sie als Meisterfavorit oder als Meister, ist die Meistertipp ist Lausanne. Sie im Moment auf Platz 2. Klaus und Adrian haben sie auf Platz 3 gehabt, auf Platz 4, auf Platz 2. Natürlich Thomas. Wo ist anfangen?
Nein, sie sind einfach eine gute Mannschaft und hätte es auch verdient, oder? Wenn man zweimal Runner-up ist. Muss ich sagen, möchte ich Lausanne wirklich auch gönnen. Also ich möchte es eigentlich vielen Teams gönnen, weil es überall viel sympathische und kompetente Köpfe. Aber Lausanne, eben, wenn man zweimal Zweiter ist, sie haben eine gute Mannschaft, sind meiner Meinung nach auch gut geführt. Der John Fuss macht einen guten Job dort, guter Coach. Und so relativ unaufgeregt. Oder? Sie haben ja Phasen gehabt, wo sie das eine komische Ownerschaft hatten oder Geldgeber, die dann da überall reingeschnurrt haben. Irgendein Swoboda oder wie der geheissen hat, hat man ja unglaubliche Geschichten gehört von dem. Und das ist im Moment ein bisschen das Gegenteil. Und ich glaube, ich würde es nicht gönnen. Obwohl ich eigentlich ich bin ein klassischer Deutschschweizer und habe nicht so viel am Hut jetzt da mit den Welschen. Ich kann relativ schlecht Französisch. Ich möchte es Lausanne gönnen, trotzdem.
Klaus?
Ja, für Lausanne ist natürlich schon ein bisschen, wenn nicht jetzt, wenn dann. Also ZSC Lions, die jetzt nicht mehr ganz das sind, was sie waren. Gegen sie zweimal das Finale verloren. Lausanne hat alles vermeistert zu werden. Sie haben keinen Schwachpunkt, was sie eigentlich noch müssen haben müssen, wenn sie Meister werden. Und das braucht jeder Meister. Du musst einfach die Unberechenbarkeit auf deiner Seite haben. Du darfst keine Verletzungen haben. Die Form muss stimmen, die Energie muss stimmen und dann können sie Meister werden. Wenn sie das alles zusammenbringen, dann wird es klappen. Die Voraussetzungen sind da.
Mhm. Adrian?
Ich bin nicht 100% einverstanden mit dem, was der Klaus sagt. Und wenn er sagt, Lausanne hat keine Schwäche. Für mich ist es ein sehr gutes Team und sie stehen verdient dort, wo es steht. Für mich ist es aber so eine Mannschaft, die sehr top-heavy ist, also die mega abhängig ist von seine allerbesten Spieler. Und man hat es ein bisschen gesehen, ich glaube, es war im November, wo Zarnik, Rochette, Brennström mal eine kleine schwache Phase hatten. Da hat Lausanne plötzlich das Spiel verloren, oder, was sie vorher immer gewonnen haben. Und wenn sie in den Playoffs hart auf hart gehen und dann vielleicht irgendein Rochette nicht mehr den Platz hat, den er vielleicht jetzt hat, dann, oder ein Zarnik auch, dann weiss ich nicht, ob die Mannschaft genug gut ist, dass sie das kompensieren können.
Gut, das ist aber, es wird niemand Meister, wenn die Schlüsselspieler nicht in Form sind. Das spricht ja für die Konkurrenzfähigkeit von diesen Schlüsselspielern, dass sie das Team eben wirklich besser machen. Und das ist einfach eben die Unberechenbarkeit, dass wenn der einer von denen verletzt ausfällt oder aus irgendeinem Grund nicht in Form ist, ja, dann wirst du nicht Schweizer Meister.
Genau, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, es gibt andere Mannschaften, die eine grössere Kadertiefe haben, die auch mal die hintere Linie das besser kompensieren können, wenn eine Top-Linie vielleicht einen schwachen Abend hat oder zwei schwache Abende hintereinander.
Der Erik Brennström, einfach, dass das erwähnt sei, 31 Spiele. 13 Goal, 14 Assists, 27 Punkte plus 19 Statistik.
Aber, riesen, Riesennummer.
Eine Riesennummer, oder? Ist in meinem Fantasy League Team in der NHL schon. Dort hat er sich leider nicht durchgesetzt. Aber ich wusste, da kommt eine Riesennummer in der Schweiz. Finde ich dir doch schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Thomas Lausanne ist in ruhigen Gewässern, seit der John Fuss das hat übernehmen durfte. Und er führt es super. Und mit dem Jeff Ward haben sie irgendwie das, eine gewisse Konstanz da, wo ich aber euch auch recht gebe. Bin gespannt, weil Playoff ist fast eine andere Sportart, wie Lausanne in den Playoff funktioniert. Und es gibt ja dort noch einen anderen. Und da ist der Thomas für einmal nicht richtig. Thomas und Adrian haben es auf Platz 6. Der Klaus auf Platz 4, aber es ist die Meistertipp. Und ich also auf Platz 2 und das ist mein zweiter Meistertipp, Dark Horse, ist der HC Davos. Wo für alle die, die es nicht schauen, sondern nur hören, ich habe die Hand ganz auf dem Bildschirm und sage, da oben fliegen. Klaus, du darfst anfangen. Auf diesen Tipp dürfen wir auch ein bisschen stolz sein, oder?
Ja, der Davos hat wieder den Trainer, den sie brauchen. Es ist... Der Josh Holden hat viel, was auch der Arno Del Gurto hatte. Die Leistungskultur war noch nie ein Problem in Davos. Die Mannschaft wird dreht von einem Kern der Spieler, von der Leitwolf, aber eben auch vom Trainer. Sehr gut gemanagt im ganzen Umfeld. Was ist bei Davos? Sie spielen ein unglaublich attraktives Hockey. Braucht viel Energie. Aber sie spielen es geradlinig, sie spielen es kompromisslos. Und für mich ist der Schlüssel die Olympiapause. Das sind 3 Wochen, wo Davos die Batterien voll wieder aufladen kann und wieder die Energie hat für das Powerhockey. Und dann werden sie auch Meister. Das Fragezeichen ist vielleicht noch ein bisschen, ob der Sandro Aeschlimann nicht nur ein sehr guter, sondern ein grosser Goalie ist. Ein grosser Goalie ist der, die eine Mannschaft dann noch zum Titel trägt. Aber die Voraussetzungen in Davos sind gegeben. Und das ist eben das Gute, und das spricht für unsere Liga, mit einem sehr, sehr attraktiven Hockey, strukturiert, aber vorwärts und nicht das Schablonen-Hockey, das man einschläft in Schweden. Also Davos ist neben Spiel die Mannschaft mit dem absolut höchsten Unterhaltungswert, aber eben die auch noch sehr erfolgreich.
Adrian?
Ich glaube, Davos war bis jetzt wirklich so ein bisschen die perfekte Mannschaft gewesen, oder? Sie haben Talent, sie haben Power, sie haben defensive Stabilität. Ich glaube auch wirklich, dass, da bin ich übrigens mehr auf dem Thomas-Sinn erschienen, man muss nicht den besten Goalie haben, sondern man muss einfach den Goalie haben für die Playoffs, der im richtigen Moment heiß läuft und dann gerade über mehrere Wochen kann gute Leistungen abliefern. Ich glaube, das könnte das Sandro Aeschlimann machen, aber im schlimmsten Fall auch der Luca Hohlenstein. Ich glaube, sie haben beide Goalies haben genug Talent, um das zu können. Und ja, was schon noch spannend ist, irgendwie, zum Beispiel ein Adam Tambellini ist jetzt diese Saison gar noch nicht so überragend in Form, wie das letzte Saison war. Und wenn der irgendwie in den Playoffs wieder heiß läuft, wenn er es in den letzten Playoffs gemacht hat, dann weiss ich nicht, wer Davos da soll stoppen.
Thomas, du bist, hast dich komplett vertan und komplett vertippt. Du hast sie nochmal auf Platz 6.
Ja, also ich verneige mich vor dem HCD. Also wirklich, die sind brutal stark. Ich habe zwar dort nach einem sensationellen Saisonstart, haben sie meiner Meinung nach mal eine Phase gehabt, wo sie mehrere Spiele mit Glück gewonnen haben. Da habe ich das Gefühl gehabt, sie sind vielleicht doch ein bisschen überbewertet. Habe ich auch jetzt noch das Gefühl. Aber wenn ich jetzt das Überbewerten abziehe, dann wären sie immer noch Erste. Und von dort her gesehen, grosser Respekt. Also die machen einen super Job dort. Also, das ist einfach auch ich weiss auch nicht, Hockey-Infrastruktur und Geschichte und alles. Und das Stadion, der Tempel dort, ist das schönste Stadion der Welt, wahrscheinlich in der Bergwelt. Und das passt einfach. Das ist eine Cinderella-Story, der HC Davos. Und die arbeiten dort gut und ja, ein Meister, das ist wahnsinnig schwierig. Oder? Also, wie verschiedene in dieser Runde gesagt haben, die Schlüsselspieler dürfen nicht verletzt sein. Und ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn man jetzt an Berat denkt, wo man sagt, eine Career Season. Wenn einer in der Regular Season eine Career Season hat, ist es sehr oft so, dass man in den Playoffs vielleicht nicht ganz so gut ist und umgekehrt. Ich erinnere an Connor Hellebuyck bei den Winnipeg Jets, jetzt ein klassisches Beispiel. Aber das gibt es auch bei uns. Ich habe eher Hoffnung, wenn jetzt ein Giannoni so eine durchschnittliche Saison hat, kann man davon ausgehen, dass die Chance relativ gross ist, dass er sehr gute Playoffs wird spielen. Und beim Berrani habe ich ein bisschen Respekt. Und aber zurück zu Davos, der Aeschlimann ist für mich ein Goalie, mit dem kann man Meister werden.
Herrschaften, noch die letzten paar Sachen, hat riesig Spass gemacht. Wir haben uns getroffen zu der Prognose, ganz am Anfang. Wir haben uns jetzt getroffen zum Christmas-Special, wo wir so ein bisschen Fazit ziehen können. Wir treffen uns ganz am Schluss von der Saison, wo wir dann nochmal richtig Fazit ziehen können. Und dazwischen haben wir die zweiten, Roströtlisberg und Watson Hockey Awards. Und da möchte ich den Bogen nochmal schliessen. Der beste Verteidiger ist letzte Saison laut dem T-Rex-Modell von 49ing von Andreas Henni, der Lukas Frick gewesen. Was fällt auf? Was hat sich bei Davos verändert seit dem 5. Platz letzte Saison und dem 1. Platz jetzt? Der Lukas Frick ist gekommen. Was sagt ihr zum Lukas Frick?
Wir verneigen uns vor dem Henni.
Wir verneigen uns vor dem Henni, finde ich schön. Alle zusammen?
Ja.
Ja.
Gut, sind wir uns auch einig.
Verstanden.
Und dann die letzte Sache, bevor wir zum Abschluss kommen. Wenn ich mir so die Tabellen anschaue, und das macht Freude für den Schluss der Saison und dann für Playoffs, wir haben es gesagt, Davos kann Meister werden, Lausanne kann Meister werden, Freiburg kann Meister werden, Lugano kann Meister werden, ist vielleicht noch ein bisschen zu viel gesagt, aber kann eine Rolle spielen. Genf kann Meister werden, ist vielleicht auch noch ein bisschen zu viel gesagt, aber kann eine Rolle spielen. Dann haben wir Rappi, will nicht schon wieder falsch liegen, wo vielleicht nicht mit dem Ausgang vom ersten Titel sieht. Aber Entschuldigung, jetzt so. Wir haben jetzt das ZL1, der Meister werden kann. Wir haben den EV Zug, der Meister werden kann. Wo sind wir da? 3, 4, er muss sicher bei 5. Was niemand würde überraschen.
Hast du noch ein Team hast du noch vergessen?
Erzähl.
Biel.
Biel, klar, natürlich. Wo viel besser ist als Langnau übrigens. Ja.
Genau.
Wichtig zu erwähnen. Nein, aber seht ihr das auch etwa so? Wir haben etwa 5, die können und dann kommen weitere 2, 3, die sicher eine Verderberrolle reinnehmen können.
Was ist
das? Das sehe ich genauso.
Das ist wahrscheinlich die beste Saison der Geschichte, wenn du es so anschaust. Das haben wir so noch nie gehabt. Die Ausgangslage, so haben wir es noch, das ist noch nie gesehen, das kann man glaube
ich
sagen.
Und ich glaube, das haben wir schon letztes und vorletztes Jahr gesagt, von dem her wissen wir, dass es in eine richtige Richtung geht. Und das finde ich immer so schön, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich habe hier eine Vorschau, ich habe die, glaube schon mal gezeigt und jetzt gehört es zu meinem Studiodekor, vom Close Talk, Eishockey, Saison 94-95. Du bist seit einem Zeitchen dabei, das war ja auch nicht das erste Buch. Mit dem Sven Leuberg, mit dem neuen Coach vom Schlitzerclub Bern vordrauf, hat er gesehen, noch im Nazi-Dress ausspielen.
Und der Klaus Zaug ist auch, wie sagt man, hörbar. Ich gehe davon aus, dass beim Klaus Dorfkille, der läutet.
Das ist bei mir.
Das ist bei dir?
Beim Bürgel ist auch Kilo noch im Dorf. Okay. Oder Kilo noch im Dorf. So viel zum Christmas Special. Zur letzten
also,
Folge.
Ist Kilo im Dorf bleibt in dem Fall.
Gell? Und das nachher. Okay. Eine halbe Stunde oder was? So viel zum Christmas Special. Das ist die letzte Folge von diesem Kalenderjahr. Klaus Talk, Adrian Bürgel, ganz herzlichen Dank. Euer Plan für Weihnachten?
Mit der Familie feiern und dann bald mal wieder arbeiten.
Klingt gut. Streitgespräche in der Familie Zog, so mit pointierten Aussagen und so?
Gibt es eigentlich weniger.
Ist über Weihnachten ist alles
privat
ganz...
ist nicht viel Hockey.
Ja.
Weihnachten auf Madeira.
Oh, auf der Blumeninsel. Nicht schlecht.
Dann ist es gleich dort, ob Davos Meister ist.
Gell? Komplett.
Komplett.
Dort geht es nur um Cristiano
Ronaldo. Ja, und wenn man von lang noch redet, wissen sie nicht, was es ist.
Nein, definitiv nicht. Thomas?
Widersprüchliche Sachen. Also auch natürlich Familie, einmal dort besuchen, einmal da. Dann natürlich Hockey, dann aber im KKL, einer der weltbesten Chöre. Georg Friedrich Händel, Messias. All das gehört zur Kultur bei mir manchmal.
Wie kultiviert!
Und dann natürlich U18-Turnier in Zuchwil. Same procedure as every year, seit Ewigkeit. Spengler Cup mit einem Auge. Und dann noch Swiss League ist auch noch zwischen Weihnachten und Neujahr. Also einfach die Überforderung ist konstant. Und darum gibt es bei mir immer den einen oder anderen Termin, wo ich zu spät oder eben gar nicht auftauche.
Zum Glück ist nicht U20-WM noch.
Nein, ja, ist auch noch, ja klar. Und das ist nämlich dann noch, auch noch mit dem anderen Auge, ja. Mit dem Spengler-Top-Auge und mit dem U20-Auge.
Thomas, machst du noch Saisonprognosen von Alten?
Aufstieg. Nein, wir haben das Aufstiegsgesuch ja nicht stellen. Also die Saisonprognose ist 5. Platz und die erste Playoff-Runde überstehen wir.
Das ist jetzt ernst gemeint. Und der Trainer bleibt auch nächste Saison?
Der Trainer bleibt auch nächste Saison. Er hat einen Vertrag bis Ende nächste Saison. Und ich werde nie ein Sportchef sein, der einen Trainer entlässt. Auch wenn es jetzt mal wieder schief laufen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, der Trainer hat eine Ausstiegsklausel. Der kann in die National League wechseln. Er könnte theoretisch U20 Nazi-Trainer werden. Und darum, als Sportchef muss man immer bleiben, B, C und D in Rücken haben.
Aber, read my lips, du bist ein Sportchef, der nie den Trainer entlässt.
Also, nein, nicht read my lips. Ich bin wahrscheinlich ein von diesen Sportchefs, der am längsten an Trainer festhalten
würde. Das ist sehr eine geschickte Antwort.
Aber genauso umgekehrt auch. Ich bin wahrscheinlich der Sportchef, der am längsten zuwartet, bis er einen Trainervertrag verlängert.
Sehr gut.
So.
Geschichte ist er. Geschickt ja. Ist er, unser Thomas.
Ein Diplomat wäre er auch geworden.
Gell? Ja.
Ja. Das muss man sein als Brückenbauer zwischen Biel und Olten in dieser Partnerschaft, aber auch zum Brückenbauer und einem Diplomat.
Und ob Brückenbauern haben, das in der Weihnachtszeit. Herzlichen Dank in die Runde. Herzlichen Dank euch da draußen für das Interesse. Habt nicht Sorge. Schaut gut zu der Familie. Kommt, wenn möglich, ein bisschen zur Ruhe. Bis im nächsten Jahr. Ciao zusammen.
Ciao zusammen. Ciao.